Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Willkommen beim Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Das hier ist Folge 16. Ich bin Tilman Lucke, Berliner Kabarettist und unterhalte mich jeden Mittwoch mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt. Heute buchstäblich aus aller Welt, denn ich schalte nach Kopenhagen zu Isabel Arnold. Hallo Isabel.
Hallo Tilman.
Ja, Kopenhagen ist nicht ganz richtig. Rein politisch, verwaltungsrechtlich ist das, glaube ich, was anderes, oder?
Ja, Frederiksberg, das ist so eine Kommune, die Kommune klingt jetzt so nach Hippies, aber das sind hier nur die Unterverwaltungsbezirke, aber die Frederiksberger sehen sich da immer gerne noch sehr eigenständig.
Okay, also eigentlich müsste Berlin-Spandau quasi Partnerstadt von Frederiksberg sein, weil ihr tatsächlich eigenständig seid.
Genau.
Ja, aber nun zu dir, du sprichst doch gut Deutsch, sage ich jetzt mal. Warum bist du in Dänemark gelandet?
Ja, es ist ja meistens Arbeit oder Liebe oder in dem Fall die Liebe. Also ich bin mit einem Dänen zusammen und irgendwann mussten wir uns mal für ein Land entscheiden. Und da er schon Kinder hatte, habe ich gesagt, okay, dann versuchen wir es halt mal mit Dänemark. Und dann bin ich vor 6 Jahren ausgewandert.
Das ist ja in jedem anderen Beruf wahrscheinlich leichter als im Kabarett.
Ja, das ist richtig. Ich habe eigentlich alles erstmal nicht verwenden können, was ich so geschrieben habe. Und hat es zuerst dann auf Englisch versucht oder angefangen auf Englisch zu schreiben und dann, je mehr ich die Sprache konnte, dann auch auf Dänisch. Jetzt habe ich aber das Glück, dass die Sprachen und die Sprichwörter zum Beispiel sich relativ ähneln. Auch beim Humor kann man Parallelen finden. Also wenn man sich jetzt nicht nur auf Wortwitze konzentriert, sondern wirklich Dinge findet, die lustig sind in sich, dann kann man auch Sachen finden, wo Deutsche und Dänen drüber lachen. Aber viel habe ich tatsächlich neu geschrieben und selbst wenn ich deutsche Sachen übersetzt habe, habe ich das gleich als Chance genommen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass manche Sachen ein bisschen altern, wenn man jetzt ein Lied von vor 4, 5 Jahren mal anguckt, da denkt man sich, ah, heute würde ich das anders machen. Und das war eigentlich ein schöner Anlass, sich auch mal die alten Sachen vorzuknöpfen und die Texte auch zu erneuern.
Klingt doch nach einem guten Schwung, den du dann genommen hast dadurch auch.
Ja, sogar so weit, dass ich die Sachen dann teilweise ins Deutsche zurück übersetzt habe, weil ich gedacht habe, jetzt ist eigentlich besser, jetzt gefällt mir der Text besser. Ich hatte da so einen Weltuntergangsjodler, der ist bestimmt schon 10 Jahre alt und den habe ich jetzt wirklich nochmal komplett neu geschrieben und dann wieder ins Deutsche zurück übersetzt und bin jetzt auch viel glücklicher damit. Also es ist eigentlich eine schöne Chance, sich auch mal selber weiterzuentwickeln und alte Sachen wieder aufzurollen.
Ja, ich fürchte nur, dass ich ziemlich genauso Englisch spreche wie Günther Oettinger. Also bei mir ist die Möglichkeit mit dem englischen Kabarett, glaube ich, gleich null.
Ich hätte es auch nie gemacht, wenn ich eine Wahl gehabt hätte, weil man sich ja doch so in seiner Komfortzone sehr zu Hause fühlt. Und um auch ehrlich zu sein, es fühlt sich immer noch so an, wie joggen zu gehen mit einer Kugel am Bein. Also man wird nie so schnell sein, wie man das in seiner Muttersprache ist. Aber ja, ich habe ja keine Wahl. Manchmal ergibt sich aber auch was Schönes, dass man auf Witze kommt, auf die man nie gekommen wäre, allein weil sich in Dänisch oder in Englisch ein anderer Reim ergibt. Und also, ah ja, da kann ich ja den Witz draus machen. Ich habe zum Beispiel mal herausgefunden, dass auf Englisch sich pregnant und eggplant, also schwanger und Aubergine, reimt. Und da ist dann ein Witz draus entstanden, auf den ich sonst nie gekommen wäre.
Ich habe auch so ein englisches Reimwörterbuch mir irgendwann mal gekauft, aber wie gesagt, ich kann es nicht so richtig benutzen.
Es gibt tatsächlich bessere Werkzeuge auf Englisch. Es gibt da eine Online-Reimdatenbank, die dir nicht nur die Reime gibt, sondern auch alle Texte. Also wenn du jetzt nach Reimen für Pregnant suchst, kommt der mit allen, die schon mal mit dem Wort gereimt haben, von Shakespeare bis Eminem. Und das ist eigentlich ganz interessant zu gucken, was andere damit gemacht haben. Sowas kenne ich auf Deutsch gar nicht. Auf Dänisch auch nicht, weil die Reime da wirklich fies anders sind. Also nur weil es ähnlich geschrieben wird, reimt sich das noch nicht gleich.
Die Grammatik tut ja auch ihr Teil dazu, wenn der Artikel hinten steht oder was auch immer. Weiß nicht, gibt es im Dänischen dann mehr oder weniger Reime als bei uns?
Ich würde sagen, ähnlich viele. Nur eben, weil du auch sagtest, der Artikel wird dann hinten angestellt, auf andere Art und Weise. Manchmal wird man da aufs Glatteis geführt, weil man denkt, die reimen sich. Und dann wird es aber anders ausgesprochen. Also nur weil da zweimal ein I drin steht, wird das I einmal wie ein E ausgesprochen und das andere mal wie ein I. Ich fluche manchmal lauthals, wenn ich mich da durch das Reimwörterbuch hangle und dann, nee, dann musst du aber beim L gucken, dann musst du beim Ö gucken. Und es ist, ja, es ist eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite ist Dänisch eine ganz weiche Sprache, weil die kaum harte Konsonanten haben. Und da kann man zum Beispiel wunderbar Schlager und Kinderlieder schreiben, die dann sehr weich klingen. Also du und ich und mich, kriegst du gleich so einen kleinen Schlag ins Gesicht. Du und ich ist dann dai o mai. Also es hat, wie alle Sprachen, hat es eine Herausforderung, aber es hat auch Chancen. Also man kann sehr viel lesen, man kann die Sprache relativ schnell lernen.
Du hast ja auch nicht nur von deinem aktuellen Standort eine interessante Perspektive, sondern auch von der Herkunft deiner Kunst. Du kommst aus dem Karneval.
Genau.
Und ich hatte gerade in der letzten Folge, hatte ich mit Sven Garis gesprochen, der mir erzählt hat, dass er irgendwie sich mal verirrt hat auf so eine Karnevalsveranstaltung irgendwo in Hessen und war dem nicht so ganz gewachsen. Aber ja, da wollte ich mal fragen, also wie war das denn bei dir?
Ja, Karneval, im Nachhinein ist es wirklich ein hartes Pflaster, um da zu starten. Aber ich kannte es nicht anders. Das war so mein Weg auf die Bühne, der einzige Weg, der sich mir damals geboten hatte. Es gab ja noch keine Poetry Slams, keine offenen Bühnen, wo man sich ausprobieren konnte. Und das war eben das, was sich ergeben hat als kreatives Outlet. Und mein Papa hat Büttenreden geschrieben. Dann habe ich irgendwann selber Büttenreden geschrieben und habe die dann auch aufführen können. Und ich bin meinem Verein immer noch dankbar, dass die mich mit 14 auf die Bühne gelassen haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dass die mich auch scheitern lassen haben. Also nicht gesagt haben, so, ey, das war ja nicht so gut dieses Jahr, das machen wir besser nicht mehr. Oder vielleicht bist du noch zu jung, vielleicht sind Frauen nicht komisch und so. Das hätte ja alles passieren können. Also mein Verein hat mir da auch den Vertrauensvorschuss gegeben, meinen eigenen Weg finden zu können im Karneval und da gut zu werden. Aber es ist ein hartes Pflaster. Also die Veranstaltungen gehen da gerne mal 5 Stunden. Die Hälfte im Publikum ist nur dort, um ihre Kinder tanzen zu sehen. Du hast eine Stunde lang nur Ordensübergabe. Und wenn du Pech hast, sind alle so betrunken, wenn du dran bist. Da kannst du die besten Texte der Welt haben. Da hört dir keiner mehr zu. Also es ist hart. Man lernt scheitern. Man lernt auch die Schuld nicht immer nur bei sich selbst zu suchen. Und jetzt ich bin aber eigentlich dankbar, weil wenn man es da schafft, dann kann man auch mit unruhigem Publikum umgehen. Also es ist ein hartes Training. Als ich dann zum ersten Mal auf einer offenen Bühne stand, um zu gucken, funktioniert das auch außerhalb vom Karneval, war das wirklich wie so eine Erscheinung mit, oh Gott, so kann ein Publikum sein. Die hören ja zu. Die verstehen ja alles, was ich sage. Die sind ja gar nicht betrunken. Das war wirklich so, oh, warum hab ich das nicht früher gemacht?
Letztes Jahr warst du ja beim Zungenspitzer on Tour mit dabei in Adelsheim und ich hatte irgendwie mit der Stadtverwaltung da diesen Termin ausgemacht, 11. November. Und mir sagt dieses Datum eigentlich nichts. Ich bin Historiker, ich verbinde das mit dem Ersten Weltkrieg. Aber der Bürgermeister sagte dann: Oh, jetzt steigt mir der Karnevalsverein aufs Dach wegen Konkurrenz. Es hat dann trotzdem stattgefunden und war ja auch nicht richtig Konkurrenz. Aber ich konnte immerhin sagen, ich habe extra, also was heißt extra, aber es hat sich dann so ergeben, extra dich an dem Tag da eingeteilt und du hast ja dann auch ein kleines bisschen auch anklingen lassen, wo du herkommst sozusagen.
Ja, genau, das hat sich angeboten. Selbst die Leute, die kein Karneval mögen, die kennen doch das eine oder andere Lied. Und wenn man dann bestimmte Sachen anstimmt, dann wissen sie auch, dass sie an der Stelle Hölle, Hölle, Hölle sagen müssen. Das ist so in unserer Bierzelt-DNA mit drin. Und das war ganz nett, das in Adelsheim auszuprobieren. Und das war dann nett zu sehen, dass sie dann trotzdem mitgegangen sind bei solchen Karnevalsdingen.
Stimmt. Ich habe auch noch eine Frage, denn gelegentlich trifft man ja auch Kollegen aus dem Schwabenland auf den Bühnen. Aber dich kann ich jetzt mal fragen, du kommst ja aus Thüringen und hast aber lange auch in Stuttgart gelebt.
Ja, ich bin Teilzeit-Neigschmeckte. Ich hätte auch fast da eingeheiratet. Also ich hatte einen schwäbischen Freund, dessen Familie kam aus dem Remstal. Also wir haben da geherbstet und gemoschtet und wie es alles heißt. Also ich konnte dann auch die Großeltern irgendwann verstehen. Und ich fand das auch wirklich ganz nett. Für mich ist gerade Stuttgart eine Stadt, die ist nicht auf den ersten Blick. Das ist nicht so eine gefällige Stadt, die alle toll finden, wie, was weiß ich, München oder Dresden, sondern eine Stadt, die man sich so ein bisschen erarbeiten muss, wo man die schönen Ecken kennen muss. Und ich fand das eigentlich immer sehr charmant. Und die Schwaben, ich habe sie erlebt als, man muss erst warm werden, man muss erst zeigen, dass man zu was taugt. Ja, wer bist du, woher kommst du, was schaffst du? Aber wenn man einmal dort Freundschaften geschlossen hat, dann ist das für ewig. Also auch wenn ich jetzt die Leute dort länger nicht gesehen habe, ich kann immer wieder hinkommen und ach, schön, dass du da bist und wir treffen uns.
Ja, dann kommen wir doch gleich zu unserer ersten Rubrik.
Alles schon erlebt.
Was war dein absurdestes Bühnenerlebnis?
Ich bin zu einer Weihnachtsfeier gebucht worden. Da sollte man immer schon mal vorsichtig sein. Und ich habe gesagt, ihr wisst, ich mache politisches Kabarett. Ja, das wissen wir. Wir wissen, was du machst. Wir kennen dich. Das wird super. Und dann komme ich dahin und dann sagen sie dann, ja, letztes Jahr hatten wir ja einen Alleinunterhalter. Also, ach du großer Gott, kannst du nicht ein paar Weihnachtslieder mit uns zuerst singen? Ich so, ja, okay, das kriegen wir irgendwie hin. Ich kann aber immer nur die erste Strophe. Und dann war das ja, dann saß ich da mit den ganzen Rentnern im Saal und wir haben kurz Weihnachtslieder gesungen und dann habe ich mein Programm angefangen und in dem Moment haben sie sich umgedreht und haben sich miteinander unterhalten. Und ich war eigentlich für zwei Hälften gebucht. Nach der ersten Hälfte bin ich dann zum Veranstalter gegangen und habe gesagt, ja, sind wir uns einig, dass wir hier das nicht fortsetzen müssen? Und dann bin ich dann nach Hause gefahren. Also die absurden Sachen sind meistens, wenn die Veranstalter und Veranstalterin nicht so richtig einschätzen können, passt man zu dem Publikum, weil sie selber mögen, was man macht, das ist ja gut, aber sich dann nicht vorstellen können, dass die dort lieber ja Kaffeeklatsche halten wollen oder
Ja.
sich betrinken wollen. Und
Ich habe das auch einmal so erlebt, auch in so einem, ich weiß nicht, in so einem Hotel irgendwie. Und als ich dann da stand und geredet habe, dann haben sie noch einigermaßen zugehört, dann ging ich so habe ich mich umgedreht zum Klavier und zack, die drehen sich auch alle um und dann ist Feuer frei. Also wie so ein, ja, Pawlowscher Reflex fast schon.
ja. Genau, jetzt kommt Klavierbegleitung, wie so der Hotelpianist. Jetzt können
Ja,
wir uns
so.
unterhalten.
Oh je, naja, da muss man durch.
Deine letzte Premiere.
Es gibt ja immer was, was man im Leben auch mal neu erlebt. Und was war das kürzlich bei dir?
Für mich war das ein Kind bekommen mit 39. Das hatte ich bis dahin noch nicht gemacht. In Dänemark gilt man da auch noch nicht als alt. Das ist ganz nett. In Deutschland ist man dann schon fast im Gerontenclub, wenn man dann bei den Spätgebärenden ist. Und ja, ich verstehe auch ein bisschen, warum man das vielleicht machen sollte, wenn man jünger ist. Ich stecke die schlaflosen Nächte nicht mehr ganz so gut weg wie in den 20ern, wo man das ganze Wochenende durchfeiern konnte. Aber ja, jetzt habe ich seit Anfang 2022 eine Tochter. Und man kann noch so viel drüber lesen und sich erzählen lassen. Man ist auf diese Premiere überhaupt nicht vorbereitet.
Ja, aber das ganze Leben ist dann eine einzige Premierenfeier. So kann man es auch sehen.
Das ist richtig. Und kommt ja eine Premiere nach der anderen. Da kommt dann der Zahn, dann kommt dann der erste feste Stuhlgang. Also was man da alles feiern kann, ist unglaublich.
Ja, und mit 14 wird sie in Thüringen auf der Bühne stehen, in der Bütt.
Das ist eine gute Idee.
Prokrastinationstipp.
Gibt es etwas, was man von dir kaufen oder haben kann?
Es gibt noch eine CD, das ist mit Live-Aufnahmen von ja, ein bisschen älteren Songs, aber da ist zum Beispiel auch so ein Dauerbrenner wie mein Sunnyfair-Song ist da drauf oder der Lady Reggae übers Älterwerden als Frau. Also da sind Sachen drin, die sind zeitlos, die kann man bestellen. Und ansonsten kann man sich auch ganz gut bei mir auf meinem YouTube-Kanal tummeln. Vielleicht mache ich auch irgendwann noch mal TikTok für die jüngeren Zuhörenden hier im Podcast.
Ja, wenn du meinen Rat hören willst, lass es. Die
Ja.
werden auch, weißt du, die heute 14 sind, die werden ja irgendwann auch Rentner und dann kommen sie zu uns ins Kabarett.
Das stimmt. Die meisten finden den Weg dann irgendwann selbst.
Ja, genau, das Durchschnittsalter bleibt halt immer ähnlich und dann kann man schon darauf vertrauen, dass wenn man selber gut ist, dann wird es auch bleiben. Gut, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit sind wir schon am Ende. Das war Folge 16 des Zungenspitzer Podcasts. Vielen herzlichen Dank, liebe Isabel Arnold, dass du dabei warst. Tschüss.
Danke, Themann. Mach's gut.
Eine Kleinigkeit gibt es noch ganz aktuell zu erzählen. Am Sonntag, dem 15. Juli, ist mit 87 Jahren ein Held meiner Kindheit gestorben, an den ich mich immer wieder erinnere. Francisco Ibáñez, Comiczeichner und Autor aus Barcelona. Von ihm ist vor allem die Reihe Clever und Smart bekannt. Geschichten über einen fiktiven Geheimdienst mit den zwei unfähigen Agenten Fred Clever und Jeff Smart, die im spanischen Original Mortadello y Filemón heißen. Dazu gibt es noch weitere Hauptfiguren wie den Agenturchef Mr. L mit einem markanten Walrossbart, den verrückten Wissenschaftler Dr. Bacterius mit Buckel und Vollbart und die opulente Sekretärin Fräulein Ophelia. Heutzutage kämen die Comics vermutlich aus den Shitstorms nicht mehr raus, denn es geht natürlich um weltweit agierende Verbrecherbanden, weshalb man auch auf Asiaten oder Indigene wie Bayern trifft. Und die erkennt man dann gleich. Ein wichtiger Grundsatz für Gag-Stories. Man lernt ja auch was fürs Leben zum Beispiel, wie gefährlich es ist, einfach über die Straße zu gehen, denn jederzeit könnte ein Amboss oder ein Klavier herunterfallen. Wer kennt das nicht? Was Salzsäure ist, habe ich dort auch gelernt. Die Comics waren das Lustigste, was ich in meiner Unter- und Mittelstufe bekommen konnte und ich freute mich mit meinen Freunden immer wieder auf den neuesten Band. Insgesamt 220 Bände hat Francisco Ibáñez gezeichnet. Manche davon sind in Deutschland leider nicht erschienen. Wenn man durch einen Zeitschriftenladen geht und großes Glück hat, kann man die Hefte manchmal noch kaufen. Ich werde die Augen offen halten und mich an die tolle Humorinspiration durch Francisco Ibáñez erinnern. Auch eine Empfehlung für euch alle, clever und smart. Mein Name war Tilman Lucke und ich freue mich über Kritik, Anregungen und Gästevorschläge für weitere Folgen, die mich gern unter podcast@zungenspitzer.de erreichen. Der Podcast kommt jede Woche, 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt oder unter zungenspitzer.de/podcast. Am nächsten Mittwoch treffe ich den Kollegen Markus Kapp, auf den ich mich auch schon freue. Bis nächstes Mal also. Tschüss.